RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Von den 242 Menschen an Bord des abgestürzten Flugzeugs in Indien hat nur einer überlebt. Das hat Air India am Abend bestätigt. Zusätzlich sollen Bewohner der Stadt Ahmedabad am Boden ums Leben gekommen sein. Die Zahl ist immer noch unklar. Die Maschine war kurz nach dem Start auf dem Flug nach London unter anderem auf eine Universität gestürzt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hat er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Świecku in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Gesetzliche Krankenkassen müssen für teure Hörgeräte unter Umständen deutlich mehr Zuschuss bezahlen als bisher. Das hat das Bundessozialgericht geurteilt. Die Kassen müssen demnach für teure Geräte auch dann bezahlen, wenn der gemessene Hörgewinn nur gering ist. Hörbehinderte Menschen dürften vom technischen Fortschritt nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Derzeit zahlen die Kassen Festbeträge um die 700 Euro. Die Geräte kosten aber oft mehrere tausend Euro. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid in der Ukraine und dafür, dass dort jeden Tag Menschen sterben, sagte Klingbeil in Berlin. Deutschland stehe zu Recht an der Seite der Ukraine. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke kurz vor dem Parteitag eine neue Sicherheits- und Außenpolitik einschließlich einer Annäherung an Russland verlangen. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran kündigte den Bau einer weiteren Nuklearanlage an. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Und das Wetter. Heute Nacht ist es verbreitet wolkenlos und trocken. Dabei wird es am Morgen frisch mit 12 bis 7 Grad. Aktuell sind es in Berlin-Adlershof 14 und in Kreuzberg 15 Grad. In Lenzen sind es 13 Grad und in Koschen ebenfalls. Morgen bekommen wir 4 Sonne und höchstens einzelne Schleierwolken. Es wird sommerlich warm mit maximal 23 bis 26 Grad. Und auch bis Sonntag steigen die Temperaturen noch an.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Da haben wir eine Sperrung auf der 1 Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Pansdorf und Rathekau und das dauert bis 5 Uhr. Der Grund dafür, hier wird gebaut. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Appenweier und Achern gesperrt. Hier hat es einen Unfall gegeben. Und die A61 Venlo Richtung Mönchengladbach ist in Höhe Mönchengladbach Nordpark gesperrt. Hier laufen Bergungsarbeiten und der Verkehr wird in Nordpark abgeleitet. Gute Fahrt, wo es geht.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Ich bin Marius Zekri, herzlich willkommen. 122 Millionen Menschen. Das sind so viele, wie in ganz Deutschland und Polen zusammenleben. Und so viele Menschen waren im April auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Noch einmal 2 Millionen mehr als vor einem Jahr. Das sind die neuen Zahlen, die das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, jetzt veröffentlicht hat. Also es gibt mehr Menschen auf der Flucht, aber es gibt auch Menschen, die ihre Flucht beenden und in ihre Heimatländer zurückkehren wollen, etwa weil sich die Verhältnisse dort geändert haben. In Syrien zum Beispiel, nach dem Ende des Assad-Regimes. Viele Menschen von dort überlegen jetzt, kann man zurückfahren nach Syrien und dort einen Neuanfang wagen? Sabina Mattei berichtet.
9 Jahre ist es her, dass Jasmin und ihre Familie vor dem Bürgerkrieg aus Homs flohen. Nun sind sie zurück und Jasmin ist glücklich.
Als ich unser Haus betrat, stiegen mir vor Freude Tränen in die Augen.
Endlich wieder in der Heimat, nach Jahren in einem vertriebenen Lager in der Wüste an der Grenze zu Jordanien und dem Irak. Einem Lager, das für seine menschenunwürdigen Verhältnisse berüchtigt war und trotzdem zeitweise 90.000 Menschen auf der Flucht vor dem IS, den Streitkräften der Assad-Diktatur, vor russischen und amerikanischen Luftangriffen beherbergte.
Unser Haus ist jetzt zwar stark beschädigt, wir haben kein Geld, wir sind hungrig, mein Mann ist alt und kann nicht arbeiten, wir haben die Kinder, aber in meinen Augen ist es ein Palast.
Anders der 27-jährige Issa, der samt Frau und 4 Kindern aus der Türkei nach Aleppo zurückgekehrt ist, um dort ein Geschäft zu eröffnen. Die Zustände in seinem alten Viertel haben ihn ernüchtert.
Kein Strom, kein Wasser, die Gebäuderuinen, überall Müll, kein Internet, es gibt überhaupt nichts.
7,5 Millionen Syrerinnen und Syrer wurden während des langen Bürgerkriegs im Lande vertrieben. Mehr als 6 Millionen Menschen flohen in andere Länder, vor allem in die benachbarte Türkei. In Europa war Deutschland ein Hauptaufnahmeland syrischer Schutzsuchender. Seit dem Sturz der Assad-Diktatur im Dezember sind 1 Million Binnenvertriebene wie Jasmin und rund 500.000 Flüchtlinge wie Issa nach Angaben der UNO in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Letztere vor allem aus den Nachbarländern. Filippo Grandi, der Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, bescheinigt ihnen große Entschlossenheit zum Neuanfang.
They come back full of hope and energy and determination to rebuild their lives, but they face very big challenges in a country.
Aber sie stehen auch vor sehr großen Herausforderungen in einem Land, das so viele Jahre Konflikt und Krise erlebt hat.
Conflict by crisis for so many years.
Viele Gebäude sind unbewohnbar. Die Versorgung mit Strom und Trinkwasser ist eingeschränkt. Es mangelt an Schulen und medizinischer Versorgung. Wer seine Dokumente auf der Flucht verloren hat, muss sich erst langwierig neue ausstellen lassen, um Eigentumsfragen zu klären und Dienstleistungen zu erhalten. Ob in Syrien echte Demokratie einziehen kann, wenn konfessionelle und ethnische Spannungen fortbestehen, ist ungeklärt. Wie kann Sicherheit in einem Land hergestellt werden, in dem noch immer verfeindete bewaffnete Gruppen ihr Unwesen treiben und das massiv mit Blindgängern und Landminen verseucht ist? Ein Land, in dem die weitaus meisten unterhalb der Armutsgrenze leben und es an Jobs mangelt. Die Aufhebung internationaler Wirtschaftssanktionen beflügelt nun aber die Aussicht auf Wiederaufbau und damit auf einen Wirtschaftsboom. Eine Chance auch für die syrische Diaspora, meint der Wirtschaftsfachmann Mohles Al-Nasser.
Qualifizierte Fachkräfte gibt es zwar auch in Syrien, aber nur wenige. Die meisten leben außerhalb des Landes. Deshalb ist es wichtig, diese Talente wieder nach Syrien zurückzuholen.
Fachkräfte wie Ahmad Bascha, der im Februar zum ersten Mal wieder die Heimat besuchte, aus der er 2015 geflohen war. Der Ingenieur hat längst Fuß gefasst in Deutschland und kann sich doch eine Zukunft in Syrien vorstellen.
100%. Also wenn ich das kombinieren kann, indem ich für eine deutsche Firma Syrien aufbauen kann, das wäre bei mir das Best-Case-Szenario.
Eine Zukunft mit Vorbehalten also. So geht es laut UNO den meisten Syrerinnen und Syrern, die in anderen Ländern Zuflucht gefunden haben. Auch in der neuen Heimat kann man sich jedoch für die alte engagieren. Ahmed Bascha zum Beispiel gründet mit anderen syrischen Ingenieuren in Deutschland einen Verein für den Wiederaufbau Syriens.
Das ist also die eine Seite. Menschen, die nach ihrer Flucht zurückkehren in ihre Heimat. Aber noch immer verlassen sehr viele Menschen ihr Land, um anderswo Schutz und Hilfe zu suchen. Vor Krieg, vor Gewalt, vor Verfolgung. Viele von ihnen kommen aus Afrika und stranden dann in Algerien oder in Tunesien. Von hier aus könnte es weiter nach Europa gehen, aber für nicht wenige Geflüchtete endet ihre Odyssee dort, entweder im Gewahrsam der Polizei oder in der Wüste, in die sie abgeschoben werden. Über die Lage von Migranten im Maghreb jetzt mehr von Anne Bayer.
Ende April, die Agentur AFP meldet, bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind mindestens 8 Migranten ertrunken. Wieder einmal ist ein kleines Boot gekentert. Es ist ein Drama, das sich immer wieder mit trauriger Regelmäßigkeit im Mittelmeer vor der Küstenstadt Sfax abspielt, rund 200 Kilometer entfernt von der italienischen Insel Lampedusa, der Sehnsuchtsort, auch von Khadija Abuba aus Kamerun.
Lampedusa, toll!
Lampedusa wartet auf uns. Ich habe nichts falsch gemacht. Es gibt keinen Schritt zurück. Niemand hat mich unterstützt. Wir sind nicht gekommen, um in Tunesien zu leben. So wie Sie warten Migranten im Hinterland von Sfax in wilden Camps. Orten ohne Toiletten und unter Plastikplanen inmitten von Olivenbäumen. Doch die tunesischen Behörden haben viele dieser Camps seit April geräumt. Amadou Sadio aus Guinea ist verzweifelt. Wir haben keine Wahl. Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Selbst wenn wir freiwillig in unsere Heimat zurück wollen, stecken sie uns ins Gefängnis oder bringen uns in die Wüste. Diese Angst ist durchaus begründet. Immer wieder gibt es Meldungen, wonach Tunesien Migranten in die Wüste an die Grenze zu Algerien bringt und sie dort aussetzt. Wer zurück müsse, sei absolut willkürlich, sagt Kerem Schamberger, Referent für Flucht und Migration bei der Menschenrechtsorganisation Medico International.
Es findet ja nicht mal eine Auswahl statt, sondern es wird gesagt, du bist schwarz, du kommst auf den Laster. So, es gibt keine Prüfung, ob die Familie haben, ob die eine Arbeitserlaubnis haben oder ob die vielleicht irgendeine Art von Flüchtlingsstatus haben, sondern sie werden einfach willkürlich zusammengesammelt und dann zurückgeschickt.
Und zwar ins algerisch-tunesische Grenzgebiet. Das habe laut Kerem Schamberger damit zu tun,
dass Tunesien ja in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union jetzt auch seine Grenzen geschlossen hat, sodass jetzt von Tunesien ganz viele Abschiebungen in das algerisch-tunesische Grenzgebiet stattfinden.
Das wiederum hat zur Folge, auch Algerien greift zu immer härteren Maßnahmen gegen Migranten. Setzt sie auf Lastwagen und transportiert sie hunderte Kilometer Richtung Süden. Allein im April hat das Land 5000 Menschen in der Wüste an der Grenze zu Niger ausgesetzt.
Dort gibt es einen Punkt, der heißt Point Zero, also es ist ein Niemandsland zwischen diesen beiden Ländern. Da werden die dann ausgesetzt, ohne Wasser, ohne Essen, ohne medizinische Versorgung. Und dann müssen sie um die 15 Kilometer mitten durch die Wüste laufen, um dann an der ersten Grenzbastion anzukommen des Niger in Asamaka.
Menschenrechtsorganisationen sprechen von katastrophalen Zuständen. Der Ort Asamaka im Norden Nigers ist mit den vielen Migranten überfordert. Eine Folge der Kettenabschiebungen, angefangen in Tunesien, Algerien bis nach Niger. Romdane Ben Amor, Sprecher des tunesischen Forums für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit, sieht da auch die Europäische Union in der Verantwortung. Natürlich verschließt die europäische Politik die Augen davor, was in den Olivenhainen in Sfax oder im Meer vor Tunesien passiert. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit. Die Europäische Union hat eine moralische und politische Mitverantwortung für das, was mit den Migranten in Tunesien geschieht. Ein kleiner Lastwagen, mit dem eine Menschenrechtsorganisation aus Niger geschwächte Menschen aus der Wüste transportiert, ist da nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, um die Situation zu verbessern.
Die Meinung. Es sind also wieder mehr Menschen auf der Flucht, aber es wird zu wenig für sie getan, auch weil die Mittel dafür fehlen. Und das ist alles andere als zufriedenstellend, meint Katrin Hondel in ihrem Kommentar.
Natürlich ist es wichtig, in der Flut der schlechten Nachrichten selbst kleine Lichtblicke wahrzunehmen. Und tatsächlich gibt es die auch im neuen Weltflüchtlingsbericht. Fast 2 Millionen Syrerinnen und Syrer konnten nach dem Sturz des Diktators Assad und nach jahrelanger Entwurzelung zurückkehren in ihre Heimatorte, aus denen sie Krieg und Gewalt vertrieben haben. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi spricht angesichts der Syrien-Rückkehrer von einem Hoffnungsschimmer. Aber der könnte auch schnell wieder verglimmen. Denn die Lage in Syrien ist alles andere als stabil und um sich inmitten von Ruinen wieder ein Leben aufzubauen, brauchen die Menschen Hilfe. Unsere Hilfe. Sonst, so warnt das UNHCR, haben Rückkehrer möglicherweise keine andere Wahl, als aufs Neue zu fliehen. Und das UN-Flüchtlingshilfswerk kann immer weniger helfen. Seit allen voran die USA, aber auch die meisten anderen Länder, darunter Deutschland, ihre Ausgaben für Entwicklungshilfe kürzen, steckt das UNHCR in der größten Finanzierungskrise seiner Geschichte. Und trotz der vielen Syrien-Rückkehrer ist weltweit die Zahl der gewaltsam vertriebenen Kinder, Frauen und Männer weiter gestiegen. Mehr als 122 Millionen waren es laut dem neuen Bericht Ende April, 2 Millionen mehr als im gleichen Monat 2024 und mehr als doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Das UNHCR aber hat genauso wenig Geld wie 2015. Dabei zeigt der neue Weltflüchtlingsbericht wieder klar und deutlich, Flucht und Vertreibung sind kein Ausnahmeproblem, das irgendwie irgendwann von allein wieder verschwindet. Es ist ein Dauerzustand, unermessliches, alltägliches Leid für mehr als 122 Millionen Menschen. Und die meisten Flüchtlinge, mehr als 2/3, finden Schutz in ihren unmittelbaren Nachbarländern, in armen Ländern also. Fast 1/4 der Geflüchteten lebt sogar in den ärmsten Ländern der Welt, während die reichsten Länder der Welt die Mittel für humanitäre Hilfe massiv kürzen. In Äthiopien, das mehr als 1 Million Flüchtlinge aus dem Sudan aufgenommen hat, kann das UN-Flüchtlingshilfswerk unterernährte Kinder nicht mehr ausreichend versorgen. Sämtliche Hilfen für Frauen, die im Krieg vergewaltigt wurden, mussten gestoppt werden. Die Programme wurden bislang von den USA finanziert. Statt einzuspringen, haben auch europäische Länder ihre Beiträge gekürzt. Das ist unverantwortlich und wird letztlich die Menschen dazu zwingen, weiter zu fliehen, auch nach Europa.
Die Meinung war das von Katrin Hondl um 2.16 Uhr.
Die ARD Infonacht.
Nach dem Amoklauf von Graz steht Österreich noch immer unter Schock. 10 Menschen waren am Dienstag von einem 21-Jährigen an einer Schule in der zweitgrößten Stadt des Landes erschossen worden. Vorgestern hatte ganz Österreich mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Mit einem Gottesdienst im Wiener Stephansdom ist dann gestern Nachmittag die 3-tägige Staatstrauer zu Ende gegangen.
Im Stephansdom in Wien. Sie sind alle gekommen. Österreichs Bundespräsident, der Bundeskanzler, die ganze Bundesregierung, die Landeshauptleute, die wichtigsten Köpfe der österreichischen Gesellschaft, um noch einmal zu trauern. Gemeinsam, öffentlich, um die Opfer des Amoklaufs von Graz. Aber es wird keine Reden geben, nicht von denen, die sonst immer reden. Diese Stunde im Stephansdom gehört den Opfern.
Für die Toten des Oberstufenrealgymnasiums in der Dreierschützengasse, für die Jugendlichen und die Lehrerin, die an diesem schrecklichen Dienstag nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen sind.
Für alle läutet die Pommerin, so heißt die große alte Glocke im Nordturm des Stephansdoms. Sie läutet nur zu ganz besonderen Anlässen, und das ist so einer. Eine Kerze brennt schon, etwas abseits, für den 21-jährigen Attentäter, der sich selbst erschoss. Die anderen 10 Kerzen werden jetzt erst angezündet. Die erste von einer Schülerin des Gymnasiums in Graz. Die zweite vom Bundespräsidenten. Die dritte vom Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Als alle 10 Flammen flackern, spricht der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner. Manchmal bricht auch ihm die Stimme.
Warum sind diese 10 Stühle leer? In nur wenigen Minuten brach für diese Menschen, man hört sagen, mehrheitlich muslimische Schülerinnen und Lehrpersonen, die ganze Welt brutal über sie zusammen. Warum musste dies geschehen?
Die Antwort, es gibt sie nicht. Nur den Versuch, Trost zu spenden, den Überlebenden. Dabei will diese Trauerfeier helfen. Ein Gottesdienst für alle Religionen zu Gast im Stephansdom. Imam Ermin Cekic rezitiert aus dem Koran die Sure 2. Erst Arabisch. Dann Deutsch.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Und sag nicht von jenen, die auf Gottes Wege getötet wurden, die sind tot. Nein, die sind lebendig, aber ihr nehmt sie nicht wahr.
Am Ende des feierlichen Gedenkens die Fürbitten, der Versuch, wieder nach vorn zu schauen. Auch für das ganze Land, das 3 Tage Staatstrauer hinter sich hat, nach einer Bluttat, wie sie Österreich so noch nie getroffen hat.
Für unser Land, für alle, die sich für ein Miteinander einsetzen, die Brücken bauen zwischen Religionen, Kulturen, Generationen und Weltanschauungen.
Graz steht zusammen, Österreich steht zusammen. Das sind die Sätze, die sie an die Schulmauer in Graz geschrieben haben, die Sätze, die bleiben sollen. Deshalb die letzte Fürbitte, ein frommer Wunsch.
Für eine Gesellschaft, in der Gewalt keinen Platz hat und Waffen verstauben.
Fürbitten aus dem Trauergottesdienst für die Opfer des Amoklaufs in Graz in einem Beitrag von Wolfgang Fichtel. In die USA reisen? Seit dem Amtsantritt von Donald Trump dürften viele Menschen bei den Grenzkontrollen der amerikanischen Behörden am Flughafen ein mulmiges Gefühl haben, denn immer wieder sind Reisende trotz gültiger Papiere von der Einwanderungsbehörde bei der Einreise festgenommen oder zumindest abgewiesen worden. Für Bürger mancher Staaten ist ein Besuch in den USA seit Anfang der Woche überhaupt nicht mehr möglich. Und auch Künstler bekommen die neue harte Linie der Trump-Regierung zu spüren, wenn sie in den USA auf Tour gehen wollen. Vor allem Rock- und Punkbands wird immer wieder mal ein Visum verweigert. Offenbar, so hört man es aus den USA, gibt es politische Bedenken. Jetzt hat es die belgische Band The Kids getroffen, deren Tournee durch die Vereinigten Staaten nun ausfallen muss.
The Kids, eine Punk-Rock-Band aus Belgien, beliebt in ganz Europa, auch in den USA. Ihr bekanntester Song Fascist Cops, faschistische Polizisten. Der sollte im Herbst auch in New York, Oakland, Atlanta und Philadelphia über die Bühne gehen. Getreu des Mottos ihres Frontmanns Ludo Marimont. Eigentlich kann jeder ein Künstler sein, wenn man nur einen klaren Standpunkt hat. Eine Philosophie, die wir aus den 80er Jahren in die Gegenwart übernommen haben. Die Gruppe genießt Kultstatus. Sie war schon mit Patti Smith auf der Bühne, eine Punk-Ikone aus den Vereinigten Staaten. Heute eine kämpferische Frauenrechtlerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Donald Trump zu wüten. Vor einigen Jahren kaufte Patti Smith ein altes Bauernhaus im Ardennendorf Wash. Einst schrieb sich hier der Dichter Arthur Rimbaud seine Revolutionsfantasien von der Seele. Für die US-Sängerin ein Urpunk des 19. Jahrhunderts mit The Kids als würdigen Nachfolger. Die aber jetzt nicht mehr reinkommen in die USA. Visa und Arbeitserlaubnis für die Tour wurden versagt, eine offizielle Begründung nicht gegeben. Enttäuscht Gitarrist Luc van de Poel. Ich denke, dass wir kein Visum kriegen, hat mit politischen Bedenken zu tun. Die Einwanderungsbehörde wird uns gegoogelt haben und alles, was nur auch ein bisschen von der Norm abweicht, wird nicht mehr reingelassen. Sie werden sich einen Reim darauf gemacht haben, wie wir politisch gefärbt sind. Die Band hatte ihren Höhepunkt in den späten 70ern und frühen 80er Jahren. Sie gilt als Punk-Pionier. Bis heute tritt sie regelmäßig auf, in ganz Europa und den Vereinigten Staaten.
Die haben auch $4,000 ausgegeben.
Obwohl wir schon alle Gebühren im Voraus bezahlt haben, etwa $4,000 bis $5,000. Wir bekommen kein Visum, aber auch keine Begründung, einfach nur Schweigen. Die Fans verstehen hoffentlich, was uns passiert ist.
Die snappen wel, was uns gebeuren ist.
Vor 2 Jahren noch hatten sie 10 Konzerte gegeben, von Seattle bis Los Angeles. Ohne Probleme. Jetzt dürften Dutzende Bands nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen, sagt Luc van de Poel. Erst im März wurde der britischen Punkband UK Subs die Einreise verboten. Sie wissen vielleicht, dass ich 2 Begründungen bekommen habe. Die erste, mein Visum sei nicht in Ordnung. Und die zweite dürften sie mir nicht sagen, erklärte Bassist Alvin Gibbs. Was dann folgte, war alles andere als angenehm. 24 Stunden in einer kalten Zelle ohne Telefon und Pass, mit kolumbianischen, chinesischen und mexikanischen Häftlingen eingepfercht und nur mit Instantnudeln und Tee versorgt, bevor er abgeschoben wurde. Punk und Rock aus Europa haben es schwer in den Vereinigten Staaten und viele Bühnen werden wohl leer bleiben, weil die Bands nicht mehr hineingelassen werden.
Berichtet Andreas Meyer-Feist aus unserem Studio in Brüssel hier in der ARD-Infonacht um 3:06. Die kommenden Tage, die werden überall in Deutschland recht heiß. Teilweise steigen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Und bei diesem Anwetter wird der Andrang in vielen Freibädern wohl ziemlich groß sein. Bisschen Spaß, Abkühlung, eigentlich eine tolle Sache. Aber vielerorts fehlt Personal am Beckenrand. Zum Beispiel auch in Karlsruhe. Wie die Lage dort ist, dazu jetzt mehr von Simon Hartmann.
Die Personalnot betrifft hauptsächlich die Badeaufsichten am Beckenrand und die Fachangestellten für Bäderbetriebe, den meisten bekannt als Bademeister. Einem Beruf, dem ganze Serien und Filme gewidmet sind, fehlt im echten Leben aber das Personal an allen Ecken und Enden. Oliver Sternagel, Chef der Karlsruher Bäderbetriebe, ist besorgt. Verstehen kann er die geringe Nachfrage an dem Beruf kaum. Erklären allerdings schon.
Ich glaube, es hat was mit Motivation zu tun und ich frage mich wirklich, wo sind die Menschen, die gerne arbeiten wollen? Natürlich muss man 39 Stunden in der Woche arbeiten, man muss am Wochenende arbeiten, Schichtdienst, aber auch das bekommt man bezahlt. Man muss nichts können, außer tatsächlich ein bisschen zu schwimmen, alles andere zeigen wir. Und da frage ich mich ernsthaft, wo sind die Menschen, die gerne arbeiten wollen?
In Karlsruhe hat man bereits einiges versucht. Für Jugendliche werden sogenannte Schnupperpraktika angeboten. Manche steigen danach auch in den Beruf ein und starten eine Ausbildung. Manchmal klappt es sogar, dass einige Saisonarbeiter langfristig bleiben und fest angestellt werden. Die Stadt Karlsruhe hat sich einen besonderen Kniff als Anreiz überlegt. Inzwischen gibt es für Mitarbeiter sogar eine Prämie, wenn sie neue Kollegen anwerben. Richtig gefruchtet hat das allerdings bisher noch nicht. Laut Bäderchef Sternagel fehlen von 25 benötigten Fachkräften 6 Vollzeitstellen. Infolgedessen muss das Rheinstrandbad Rappenwirth, eines von 10 Bädern in Karlsruhe, aktuell 3 Tage in der Woche geschlossen bleiben. Bis auf die Schließung vom Bad in Rappenwirth scheint den Badegästen der Personalmangel kaum aufzufallen. Sie kennen das Problem höchstens aus der Presse. Das spricht allerdings auch für die gute Arbeit der Angestellten vor Ort. Eine davon ist Bademeisterin Carola Thiemecke. Sie weiß ganz genau, worauf es in dem Job ankommt.
Jeder, der einen grünen Daumen hat, ist im Freibad herzlich willkommen. Jeder, der gerne eben mit Menschen, mit Kindern zusammenarbeitet, ist hier gern willkommen. Und jeder, der sich handwerklich ausprobieren möchte, sowieso.
Dazu kommt noch ein Arbeitsplatz im Freien, meistens sogar in der Sonne. Wem das gefällt, sollte über eine Karriere im Schwimmbad nachdenken.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Kevin Poveska. Ulm hat sich das letzte Finalticket in den Playoffs der Basketball-Bundesliga gesichert. Im alles entscheidenden 5. Spiel der Halbfinalserie gegen Würzburg konnten sich die Ulmer zu Hause mit 91-84 durchsetzen. Stefan Kersthold.
Den Grundstein zum Erfolg setzte das Team von Coach Ty Harrelson bereits im ersten Viertel. 9-2 nach knapp 4 Minuten. Die Führung wurde zwischenzeitlich, auch wegen der sehr guten Dreierquote, auf 13 Punkte ausgebaut. Mit 50-43 ging es in die Pause. Der zweite Durchgang begann sehr zerfahren mit einigen Fehlwürfen auf beiden Seiten. Die Würzburger leisteten sich nach nicht einmal 90 Sekunden bereits 4 Teamfouls. Spielstand zu Beginn der letzten 10 Minuten 66-58. Nach einem 9-0-Lauf der Baskets kam dann sogar noch einmal Spannung auf, doch die Ulmer siegten am Ende verdient mit 91-84.
Im Finale wartet nun München als Gegner. Wer darf bei der Europameisterschaft der Fußballerinnen Deutschland repräsentieren und wer nicht? Bundestrainer Christian Wück hat die 23 Spielerinnen vorgestellt, die er mit zum Turnier in die Schweiz nehmen wird. Für uns hat Martina Knief die Kadervorstellung in Rust verfolgt. An sie ging die Frage, was das für ein Kader ist, den der Bundestrainer da zusammengestellt hat für die EM.
Es ist ein Kader ohne große Überraschungen, wie ich finde, aber eine sehr, sehr gute Mischung zwischen sehr erfahrenen Spielerinnen. Die älteste ist Torhüterin Ann-Kathrin Berger, die mit den meisten Länderspielen Sarah Däbritz und vielen jungen Akteurinnen. 7 sind dabei, die erstmals ein großes Turnier für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft spielen werden. Das Durchschnittsalter 25,6 Jahre. Franziska Kett von Bayern München sei da zu nennen. Eine, die sich kurz vor der Nominierung ebenso ins Rampenlicht gespielt hat wie Carlotta Wamser von Eintracht Frankfurt. Und mit dieser Mischung und einer sehr hohen Qualität, wie es Bundestrainer Christian Wück ausdrückte, geht das Team jetzt in die Vorbereitung und dann in die Europameisterschaft in die Schweiz, die mit dem Spiel für die deutsche Mannschaft gegen Polen dann starten wird.
Das Ziel für die deutschen Fußballerinnen ist der Titel. Deutschland ist bei den Frauen Rekordeuropameister. Der letzte EM-Titel liegt aber schon 12 Jahre zurück. Und beim Thema Titel sind wir auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft der Männer richtig. Und die sind auch direkt gut auf Kurs bei der Europameisterschaft. Im Auftaktspiel konnte sich die DFB-Auswahl mit 3:0 gegen Slowenien durchsetzen. Alle drei Tore erzielte Stürmer Nick Woltemade. Nächster Gegner für die deutsche U21 ist am Sonntag die tschechische Auswahl. Bundesligist VfL Wolfsburg hat nach wochenlanger Suche einen neuen Cheftrainer gefunden. Der Niederländer Paul Simones wird in der kommenden Spielzeit die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Der 40-Jährige war zuletzt in der ersten niederländischen Liga bei den Go Ahead Eagles unter Vertrag. Es war seine erste Rolle als Cheftrainer im Profifußball. Mit den Eagles konnte Simones dabei direkt den niederländischen Pokalwettbewerb gewinnen. Beim Tennis laufen in dieser Woche die ersten beiden Rasenturniere in dieser Saison. Eins davon in Stuttgart. Und dort ist auch die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev mit dabei. Lena Bergmann fasst den Tag zusammen.
In seinem ersten Spiel auf Rasen in diesem Jahr zeigte Alexander Zverev zwar noch keine Glanzleistung. Gegen den Franzosen Corentin Moutet gelang ihm in Satz 1 jedoch das frühe Break und der anschließende Satzgewinn. Im zweiten Durchgang jedoch verlor der Hamburger an Rhythmus, rettete sich gerade noch in den Tiebreak. Dort zeigte der Weltranglisten-Dritte dann seine Klasse. Nach einer Stunde und 51 Minuten verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball zum 6:2, 7:6. Mit Justin Engel zieht außerdem eine deutsche Nachwuchshoffnung ins Viertelfinale von Stuttgart ein. Der 17-jährige Nürnberger gewann glatt in zwei Sätzen gegen den US-Amerikaner Alex Mickelson und krönte sich auch noch zum jüngsten Viertelfinalisten in der Geschichte des Turniers am Weißen Hof.
Für Justin Engel geht es heute im Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime weiter. Alexander Zverev trifft auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima.
Und so weiter Sport mit Kevin Poveska.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um gleich 2:31 Uhr mit Olaf Knapp. Israels Armee hat in der Nacht erneut den Iran angegriffen. Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag gegen die Islamische Republik. Iranische Staatsmedien berichteten von mehreren Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Hintergrund der Attacke ist offenbar die Sorge Israels, dass Iran mit seinem Atomprogramm kurz vor der Entwicklung von Nuklearwaffen stehen könnte. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien gehen die Ermittlungen zur genauen Anzahl der Todesopfer weiter. Nach jüngsten Angaben der Polizei sind mindestens 240 Menschen ums Leben gekommen. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Nach Behördenangaben sollen DNA-Abgleiche endgültige Sicherheit verschaffen. Die Bergung der Leichen sei so gut wie abgeschlossen, sagte der indische Innenminister Shah. Dass von den 242 Insassen der Unglücksmaschine einer überlebt habe, sei eine gute Nachricht. Alle übrigen Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben. Das bestätigte die Fluggesellschaft Air India. Wie viele Menschen am Boden ihr Leben verloren haben, ist weiterhin unklar. Das Flugzeug hatte kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad im Westen Indiens an Höhe verloren und war in ein Gebäude gestürzt.
Die UN-Vollversammlung hat Israel aufgefordert, die Angriffe im Gazastreifen sofort einzustellen. Mit großer Mehrheit stimmte das Gremium in New York für eine dauerhafte und bedingungslose Waffenruhe. Lediglich Israel, die USA und 10 weitere Staaten votierten dagegen. Im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten in den USA hat es einen Zwischenfall bei einer Pressekonferenz von Heimatschutzministerin Noem gegeben. Dabei ist der demokratische US-Senator Padilla aus Kalifornien gewaltsam abgeführt worden. Aus Los Angeles Reinhard Spiegelhauer.
Von dem Vorfall gibt es Videoaufnahmen. Sie stammen von einem Begleiter des Senators. Auf dem Gang vor dem Saal zwingen zwei FBI-Beamte den Senator dann auf den Boden und legen ihm Handschellen an. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom kommentierte den Vorgang auf Social Media mit: Wenn Sie einem Senator Handschellen anlegen, einfach dafür, dass er eine Frage stellt, was werden Sie wohl mit Ihnen machen? Newsom wirft der Trump-Administration vor, in Los Angeles übergriffig zu agieren, seitdem Donald Trump nach Protesten gegen seine Migrationspolitik Nationalgardisten in die Stadt entsandt hat. Es ist allerdings fraglich, ob die Männer des Secret Service sofort erkennen konnten oder gar mussten, dass sie tatsächlich einem US-Senator gegenüberstanden. Sie drängten Padilla mit starkem Körpereinsatz aus dem Raum. In einer unklaren Situation ist das ihre Aufgabe.
Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht überall klar, bei Werten zwischen 16 und 9 Grad. Am Tage viel Sonne, im Süden und Westen 27 bis 34 Grad, im Norden und Osten 20 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Um 2.34 Uhr mit Staus und Behinderungen auf der A1 Fehmarn Richtung Lübeck. Die Autobahn ist zwischen Pansdorf und Rathekau noch bis 5 Uhr gesperrt. Ebenfalls gesperrt die A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Achern. Gesperrt auch die A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Neudettelsau und Schwabach West. Sie können hier über die U13 ausweichen. A48, Koblenz Richtung Dernbach. Im Dreieck Dernbach ist die Überleitung zur A3 in Richtung Frankfurt gesperrt. Hier ist ein Lastwagen liegen geblieben. Und ebenfalls gesperrt die A61, Venlo Richtung Mönchengladbach in Höhe Mönchengladbach-Nordpark.
Die ARD Infonacht.
Mit Marius Zekri. Hallo. Die Diagnose Krebs. Niemand möchte sie haben, aber rund eine 500.000 Menschen bekommen sie alleine in Deutschland, jedes Jahr. Wem der Arzt die Worte sagt, sie haben Krebs, der steht meistens unter Schock, hat viele Fragen und eine ungewisse Zukunft vor sich. Denn wie schwer die Erkrankung letztlich verläuft, das ist bei der Diagnose oft noch nicht abzusehen. Und selbst wenn jemand den Krebs besiegt, das Risiko, dass er zurückkommt, das ist immer da. Seit Jahrzehnten suchen Forscher nach Möglichkeiten, die Krankheit noch besser behandeln zu können. Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sorgt jetzt eine neue Methode für große Hoffnungen bei Hautkrebspatienten. Was diese Methode so besonders macht und welches Potenzial sie hat, darum geht's jetzt bei Viktoria Kuppmann in 11KM, dem Tagesschau-Podcast.
Krebs heilen. Eine der größten medizinischen Herausforderungen der Menschheit. Und jetzt könnte sich da was Entscheidendes tun. Weltweit wird daran geforscht, wie mRNA-Impfstoffe helfen können, Krebserkrankungen zu bekämpfen. Im Rahmen einer Studie wurden jetzt in Hamburg die ersten Krebspatienten geimpft. Dokumentarfilmerin Larissa Klinker hat für Arte eine dieser Patientinnen begleitet. Die leidet an Hautkrebs und hofft, mithilfe der Impfung ihr Leben retten zu können. Larissa erzählt uns heute die Geschichte von Annette Zimmermann, die um ihr Leben kämpft und dabei Unterstützung bekommen könnte von nicht weniger als einer medizinischen Revolution.
Es war kurz vor Weihnachten, ein paar Tage vor Heiligabend. Annette Zimmermann hat sich auf Weihnachten gefreut, aber vor allen Dingen auf das nächste Jahr, denn sie hatte eine Auszeit, also ein Sabbatical mit ihrem Mann vor. Sie wollten reisen durch die Welt.
Wir hatten den Flug gebucht für den 2. Januar nach Indonesien und dann wollten wir uns eigentlich auch so ein bisschen treiben lassen.
Und dann hat sie die Diagnose bekommen, dass eine Metastase gefunden wurde. Dass der Krebs gestreut ist, dass der Krebs wiedergekommen ist.
Also sie hatte schon mal Krebs und der ist jetzt zurückgekommen.
Ende 21 hatte sie die Diagnose bekommen, schwarzer Hautkrebs, weil ein Leberfleck bei ihr, den fand sie komisch.
Und bin dann zum Hautarzt gegangen und da hatte sie dann auch gleich gesehen, dass es nicht gut ist. Es wurde gleich rausgeschnitten.
Und der war dann bösartig, und zwar schwarzer Hautkrebs, und der wurde entfernt. Und sie wurde sogar nochmal operiert, da werden sozusagen die Ränder nachgeschnitten, damit alles weg ist, damit man quasi sicher ist, da ist nichts mehr, da streut nichts mehr. Und dann hat sie die Info erhalten, dass alles gut ist. Sie ist dann sehr engmaschig zur Nachsorge gegangen, alle 3 Monate.
So, und letztes Jahr im November haben wir halt festgestellt, dass es hier einen kleinen Knubbel auch dort bei den Lymphknoten gibt. Der wurde rausgenommen und dann habe ich Donnerstag vor Weihnachten die Diagnose bekommen, dass es eine Metastase ist.
Diese Diagnose kurz vor Weihnachten, wo sie eigentlich auf dem absoluten High war, dass sie halt ja jetzt ihr Sabbatical macht.
Da fällt eine Welt für einen zusammen. Ich denke auch so, was will einem da jemand damit sagen?
Sie wusste nicht mehr, wie geht es weiter. Sie hat gesagt, sie hat einfach 3 Tage oder so durchgeweint. Und das ist sie sonst vom Typ her nicht. Sie war wirklich komplett lost. Annette Zimmermann ist eine 52-jährige Frau aus Hamburg. Sie ist Bauingenieurin. Sie ist eine sehr fröhliche Person. die wirklich strahlt und lacht, wenn sie spricht, sehr positiv rüberkommt. Also als sie erstmal zur Tür reinkam, hatte sie so lachende Augen und sie hat sofort, hallo, ich bin Annette Zimmermann und so und schön, dass wir uns kennenlernen. Und sie hat auch sofort erzählt, das war auch schon beim ersten Telefonat so. Also sie hat überhaupt keine Hemmungen, auch über ihre Krankheit zu sprechen. Ja, man hat das Gefühl, man ist sofort auf einer Wellenlänge und sie wollte auch ihre Geschichte mitteilen.
Und ihre Geschichte beginnt ja mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs. Was bedeutet jetzt Annettes Diagnose?
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Arten von Hautkrebs, also weißer Hautkrebs und schwarzer Hautkrebs. Weißer Hautkrebs ist sehr viel häufiger, also so 250.000 Erkrankte pro Jahr in Deutschland. Und beim schwarzen Hautkrebs sind es nur 25.000 Erkrankte pro Jahr. Aber der ist sehr viel fataler, sehr viel gefährlicher. Denn schwarzer Hautkrebs kann tödlich sein, insbesondere wenn er spät erkannt wird oder sich bereits Metastasen gebildet haben. Also auch da gibt es Zahlen, so 3.000 bis 3.500 Menschen sterben an schwarzen Hautkrebs in Deutschland jährlich. Das heißt, man muss einen schwarzen Hautkrebs schnell behandeln oder vor allen Dingen auch in einem frühen Stadium im besten Fall entdecken. Denn das kennt man vielleicht von anderen Krebsarten, da gibt es verschiedene Stadien, 1 bis 4. Und Stadium 4 bedeutet halt, dass schon in fernen Körperregionen Metastasen sich gebildet haben. Also bei Annette war der Krebs ursprünglich im Stadium 1b und dann aber mit der Metastase bei 3b. Das heißt, das war schon ein kritischer Zustand.
Annette, hast du gesagt, die ist verständlicherweise erstmal völlig am Boden. Wie geht das denn dann weiter?
Sie hat dann gesucht im Internet, sich informiert. Sie hat sich dann ans UKE, ans Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg gewendet. Und da lief gerade eine Studie zu schwarzen Hautkrebs. So. Und ihr wurde empfohlen, eine Immuntherapie zu machen. Aber on top, und das war die Studie, sollte sie eine der neuen mRNA-Krebsimpfungen bekommen.
Also eine Impfung und eine mRNA-Impfung, die kennen wir ja zum Beispiel von Corona. Da passiert die ja zur Vorsorge, ne, bevor man krank wird. Hier geht's ja aber um eine Impfung, die Annette zur Therapie bekommen würde. Also wenn man bereits erkrankt ist, oder?
Genau, korrekt. Das ist eine therapeutische Impfung. Das heißt, die Patienten hatten schon mal Krebs. Der Tumor wurde weggenommen und jetzt kommt die Impfung, damit es nicht nochmal wiederkommt.
So ist das bei Annette jetzt der Fall. Ihre Metastasen, die da kurz vor Weihnachten entdeckt wurden, die werden operativ entfernt. Und jetzt hofft sie, dass der Krebs nicht nochmal zurückkommt. Wie genau soll da jetzt die mRNA-Impfung bei helfen?
Es gibt sehr viele Studien zur mRNA-Krebsimpfung. Mhm. Auch bei anderen Krebsarten wird es getestet, aber es ist noch nicht zugelassen. Das heißt, man kann jetzt nicht eine Krebsimpfung einfach so im Krankenhaus bekommen. Beim schwarzen Hautkrebs ist man sehr weit in den Studien. Hier in Hamburg waren wir bei Professor Christopher Geppert, der die Studie leitet und der schon seit über 20 Jahren an mRNA forscht. Und der sieht sehr, sehr viel Potenzial in dieser Impfung.
Es ist eine klinische Studie, bei der überprüft werden soll, ob eine neuartige Therapie, in dem Falle die mRNA-Vakzinierung, die für jeden Patienten individuell hergestellt wird, in Kombination mit einer Immuntherapie wirksam ist, um das Wiederauftreten von Melanomen zu verhindern.
Er hofft sich, dass letztendlich Patienten mit dieser Impfung eine höhere Lebenserwartung haben bis hin zur Heilung. Das ist natürlich alles noch sehr, sehr früh, aber er sieht halt das große Potenzial.
Das wird, wenn es sich bestätigt in dieser Zulassungsstudie, sicherlich ein Durchbruch sein.
Das heißt, es hängt an dieser Studie. Wenn die erfolgreich ist, dann kommt die Impfung wirklich auf den Markt. Aber noch ist nicht wissenschaftlich belegt, dass das Verfahren wirkt. Wie leicht ist Annette denn die Entscheidung gefallen, ob sie an dieser Studie dazu teilnimmt?
Also sie kriegt natürlich einen Riesenkatalog an Informationen, wo auch die Risiken stehen. Sie hat mir mal gesagt, sie hat das durchgelesen und das klang sehr vielversprechend und da hat sie sich dazu entschieden. Und dann, glaube ich, ist sie der Typ, der das dann auch macht.
Ich mache die Therapie und das Sabbatical nutzen wir eben, um gesund zu werden, um eben keinen Stress zu haben, um viel an der frischen Luft zu gehen, zu wandern, zu spazieren und nur an den schönen Dingen des Lebens sich erfreuen, um eben diese Krankheit besiegen zu können.
Ihr wurde aber gesagt, dass von der mRNA-Impfung bislang es zwar akute Nebenwirkungen gibt, in Form von, was man von Corona kennt, also Schüttelfrost, Kopfschmerzen und, 2 Tage lang, aber danach würde man keine Nebenwirkungen spüren. So, aber langfristige Daten hat man natürlich nicht.
Man weiß ja nie, kommt noch mal was nach oder kommt nichts nach. Und so alt bin ich jetzt auch noch nicht und ein paar Jahre wollte ich, oder sehr viele Jahre möchte ich natürlich auch noch weiterleben.
Wie genau sieht dann diese Therapie für Annette konkret aus? Was passiert dann?
Also diese Therapie, die hat 2 Säulen. Annette kriegt einerseits eine Immuntherapie 1 Jahr lang, alle 6 Wochen. Das ist eine standardisierte Immuntherapie mit einem bisschen sperrigen Begriff Checkpoint-Inhibitoren. Diese Checkpoints, von denen es verschiedene gibt, die wurden 2011 das erste Mal zugelassen. Und speziell jetzt beim Melanom mit dem Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab erst ein paar Jahre später. Und genau das bekommt auch Annette jetzt. Für die Entdeckung gab es, ebenso wie für die Entdeckung der mRNA, den Nobelpreis der Medizin, nur natürlich in unterschiedlichen Jahren. Also die Checkpoints werden in der Regel angewandt ab einem gewissen Stadium des Melanoms. Professor Gebhardt hat mir erklärt, ab Stadium 2b nach operativer Entfernung des Tumors. Das bedeutet also für Annette, sie muss wirklich alle 6 Wochen ins Krankenhaus und kriegt dann ambulant in ihrer Therapie, also eine Infusion mit diesen Checkpoint-Inhibitoren. Und die gelten als sehr vielversprechend.
Die Checkpoint-Inhibitoren sind ein Therapieansatz, der ganz sprichwörtlich dem Tumor die Tarnkappe vom Kopf reißt.
Das Problem bei Krebs ist ja, dass es sehr ähnlich zu den eigenen Zellen ist. Und das Immunsystem kann dann nicht mehr diese Krebszellen unterscheiden. Unser Körper erkennt dann quasi nicht mehr, dass der Krebs bösartig ist und bremst das Immunsystem.
Tumore sind in der Lage, sich vom Immunsystem zu verstecken. Und die Checkpoint-Inhibitoren, die verhindern das. Und damit tatsächlich ermöglichen sie, dass die Attacke gegen den Tumor verstärkt abläuft.
Dann ist das Immunsystem quasi wieder aktiv. Und du löst quasi Bremsen und sagst, okay, jetzt kannst du wieder den Tumor attackieren. Davor war es, wie wenn jemand gehemmt ist, zu attackieren. Und du löst es damit. Und das Immunsystem kann dann wieder die Krebszellen bekämpfen.
Diese Immuntherapie mit den Checkpoint-Inhibitoren, die Annette per Infusion bekommt, die wird schon seit einigen Jahren angewendet. Aber jetzt soll Annette ja was Neues bekommen, nämlich die mRNA-Impfung. Wie genau hilft die jetzt gegen Krebs?
Das Neue an dieser Studie ist, dass man versucht, es zu kombinieren. Also man hat Immuntherapie und jetzt soll sie noch eine mRNA-Krebsimpfung bekommen.
Die mRNA ist ja nichts anderes als ein Vehikel von Informationen, die wir nutzen, um den Körper des Patienten, genauer das Immunsystem des Patienten, mit Informationen über Tumorcharakteristika zu versorgen.
Also die sagt auf gut Deutsch dem Immunsystem nochmal, wie sieht dieser Tumor aus, wie muss ich ihn bekämpfen?
In Kombination haben wir damit also nicht nur eine verstärkte Immunattacke, sondern auch eine äußerst präzise Attacke gegen den Tumor und gegen Tumorzellen, die ansonsten vom Immunsystem sich möglicherweise verstecken.
Man nimmt aus dem Tumor des Patienten eine Gewebsprobe und analysiert das Erbmaterial von den Krebszellen. Und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird dann ein Impfstoff produziert, der dann gezielt auf den Tumor wirkt.
Also das heißt, da ist nicht nur eine Anleitung oder ein Steckbrief drin für das Melanom allgemein, sondern nur für das Melanom von Annette.
Genau, ihr Genmaterial wurde analysiert und daraufhin ist diese Impfung produziert worden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und das ist natürlich der Unterschied zu, sage ich mal, einem Gießkannenprinzip von einer Chemo, das nicht personalisiert ist. Das ist halt auch das Faszinierende daran, dass es halt nicht von der Stange ist. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als die Krankenschwester diese Impfung von der Apotheke abgeholt hat und wir das auch gefilmt haben und gesehen haben, okay, diese Impfung ist wirklich für sie hergestellt worden. Das dauert so ungefähr 6 Wochen. Und das ist halt die ganze Revolution dahinter.
Und was genau erhoffen sich jetzt die Ärzte von dieser Kombination, die jetzt also gemeinsam gemacht wird, diese beiden Immuntherapien zusammen?
Sie erhoffen sich einfach, dass genau diese beiden Sachen sich ergänzen und dann das Immunsystem aus eigener Kraft schafft, den Krebs langfristig fernzuhalten. Dass das Immunsystem ein langfristiges Gedächtnis bildet gegen den Tumor.
Wir wissen, dass die zugelassene Therapie, das ist eine Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren, dass mit dieser Therapie bereits das Risiko um die Hälfte gesenkt werden kann. In der Vorstudie haben wir gesehen, dass wenn man zu dieser Therapie die mRNA-Vakzine dazu addiert, dass wir noch einmal das Risiko um etwa die Hälfte senken können.
Das sind aber sehr vorläufige Zahlen, ne? Die werden auch ständig aktualisiert. Aber im Moment ist das so, was, ne, man muss ja langfristig abwarten und gucken, was passiert bei den Patienten.
Also durch die Kombination aus mRNA-Impfung und Immuntherapie mit Checkpoint-Inhibitoren könnte also das Risiko, dass der Hautkrebs zurückkommt, um 75% gesenkt werden. Das ist zumindest die Hoffnung der Forschenden. Wie findet man jetzt raus, ob die Impfung wirklich wirkt?
Also die Studie ist doppelt verblindet. Das bedeutet, weder der Patient oder die Patientin, noch der Arzt, noch die Krankenschwester, denn die gibt ja die ganzen Impfungen und Infusionen, weiß, ob der tatsächliche Impfstoff drin ist. Es erhalten 2/3 der Patienten den tatsächlichen Impfstoff und 1/3 an Patienten ein Placebo.
Das heißt, Annette weiß gar nicht, ob sie jetzt wirklich den richtigen Impfstoff bekommen hat oder nicht.
Genau, das klingt erstmal, oh Gott, warum? Weil man nur so die Wirksamkeit überprüfen kann. Das ist natürlich erstmal, dachte ich, Gott, das ist ja sehr furchtbar für diejenigen, die das nicht bekommen.
Ja, für solche Studien ist es eben zwingend, dass es eine Kontrollgruppe gibt, die keinen Wirkstoff bekommt, an der man dann vergleichen kann, ob in diesem Fall die Impfung wirksam ist oder eben nicht. Und bei sogenannten doppelt verblindeten Studien, da wissen wirklich weder die Patienten noch die Forscher, wer wirklich den Wirkstoff bekommt und wer eben nur ein Placebo. So reduziert man dann eine Verzerrung durch subjektive Bewertung und kriegt bessere Ergebnisse. Wie geht Annette denn jetzt damit um, dass sie nicht weiß, ob sie tatsächlich den mRNA-Impfstoff bekommt oder nur ein Placebo?
Annette meint, sie würde das nie erfahren, ob sie es bekommen hat oder nicht.
Ich für mich gehe davon aus, dass ich das richtige Medikament bekomme, aber es weiß natürlich keiner.
Sie hat solch starke Nebenwirkungen.
Es wurde so gesagt, dass man ähnliche Reaktionen hat wie bei der Corona-Impfung. Bei der Corona-Impfung hatte ich eigentlich so gut wie gar nichts gemerkt. Und jetzt habe ich nach der Impfung halt deswegen an mit Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, sehr starke Müdigkeit, Fieber, Schüttelfrost. So, das hatte ich alles nicht gehabt und das habe ich jetzt.
Sie muss Schmerzmittel nehmen und liegt 2 Tage flach. Sie kennt sich da nicht wieder und sie sagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass sie sich das einbildet in Form von hohem Fieber.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das dauert ja total lange von der Entwicklung von einem Medizinprodukt, bis es dann auch wirklich auf den Markt kommt. Wo steht diese Studie da gerade?
Also die Studie ist in Phase 3.
Das ist die letzte Phase?
Genau, der kritischen Phase, kommt dieses Medikament durch oder nicht. Und es kann auch sein, dass das Medikament durchfällt. Das ist bei vielen Medikamenten in dieser Phase, dass es dann quasi nicht zur Zulassung kommt.
Insgesamt wurden über 1000 Patienten eingeschlossen in die Studie und es waren über 100 Studienzentren weltweit.
Also jetzt nicht nur in Hamburg, an mehreren Standorten in Deutschland, aber auch England, Amerika. Und es kann sein, dass die letzten Patienten noch ihre letzte Dosis bekommen und dann muss es halt ausgewertet werden. Aber jetzt muss, glaube ich, erstmal einfach abgewartet werden. Und das ist, glaube ich, auch so, finde ich, das Furchtbare bei Krebs, dass man da so abwarten muss. Man kann nicht sofort irgendwie was interpretieren. Es wäre eine Riesenrevolution, wenn das durchkommt, weil es die erste mRNA-Krebsimpfung auf dem Markt wäre. Natürlich habe ich gefragt, wann das ist. Und das ändert sich so manchmal ein bisschen. So 2026 würde man erste Daten bekommen. Und dann 2027 wäre es vielleicht in Amerika möglich und dann in Europa. Aber das kann sich auch schlagartig ändern in die eine oder andere Richtung. Also das ist so ein bisschen Spekulation, wie damals auch bei der Corona-Impfung. Wenn man sich erinnert, wusste man ja auch nicht, wann kommt das so.
Sollte diese Therapie sich jetzt als wirksam erweisen, welche Bedeutung hätte diese Behandlung dann für die Behandlung von Krebserkrankungen im Allgemeinen, nicht nur für Hautkrebs?
Ich glaube, das wäre dann schon ein großer Meilenstein. Es gibt unheimlich viele Studien bei verschiedenen Herstellern in verschiedenen Stadien eines Krebs. Aber es ist noch nichts zugelassen. Und da muss man halt gucken, wirkt es oder ist vielleicht eine andere Methode bei anderen Krebsarten. Aber ich glaube, wenn man es natürlich einmal bei einer Krebsart bewiesen hat, dann wird man da ja weiter gucken.
Ich sehe die Chance auf einen Durchbruch in der Onkologie, eine quasi innovative Therapieplattform, die es ermöglichen wird, nicht nur beim Melanom, sondern bei vielen anderen sogenannten soliden Tumorerkrankungen. Wir reden zum Beispiel vom Lungenkrebs, vom Darmkrebs, von vielen anderen Tumorerkrankungen, eine relevante Verbesserung von Therapieerfolgen möglichen wird.
Das hatte der Professor Gebhardt mir erzählt, dass der schwarze Hautkrebs auf der Modelltumor ist, also da, wo die Studien anfangen, getestet werden. Und wenn dieses Krebsmedikament Erfolge zeigt, dann wird natürlich auch bei anderen Krebsarten das verstärkt untersucht.
Ja, und Annettes Leben, das war ja plötzlich komplett auf den Kopf gestellt. Also von Weihnachtsfest und Sabbatical plötzlich zu dieser Diagnose. Erst war sie natürlich total am Boden, dann die große Hoffnung. Wie ist denn ihr Leben verlaufen während dieser Therapie?
Sie hat gesagt, okay, ich mache das Sabbatical trotzdem, aber anders.
Vielleicht ist es ja nicht schlecht, dass wir jetzt das Sabbatical haben, weil ich muss nicht arbeiten. Ich kann mich komplett auf meine Gesundheit konzentrieren.
Also in gewissen Abständen musste sie zurück nach Hamburg ins Krankenhaus für eine ambulante Behandlung.
Und die restliche Zeit sind wir dann in Europa mit dem Wohnmobil unterwegs. Und ich kann mich aber komplett auf die schönen Dinge im Leben sozusagen konzentrieren.
Ich glaube, dass diese Reisen ihr wirklich gut getan haben, weil einerseits war sie in einer komplett anderen Welt. Sie konnte sich wirklich nur auf die Natur konzentrieren, auf den Campervan. Und in den Wintermonaten war sie dann auch nicht hier, war es grau oder so. Und sie hatte auch ihren Mann die ganze Zeit bei sich. Er war eine Riesenstütze für sie. Und ich glaube, das war in dem Fall wirklich gut für sie.
Und wie geht's Annette heute? Ihre Therapie ist ja jetzt seit Anfang dieses Jahres abgeschlossen.
Wir waren jetzt beim Abschlussgespräch im Januar dabei. Da hatte sie nochmal eine abschließende Hautuntersuchung mit Dermatoskop. Da war alles in Ordnung und die Blutwerte waren auch alle in Ordnung. Also im Moment ist da nichts. Generell müssen Melanompatienten bis zu 10 Jahre in die Nachsorge. Und so verläuft es, dass die jetzt alle paar Monate ins UKE geht. Vor ein paar Tagen hatte ich Kontakt und da sagte sie, ihr geht's gut. Es ist komplex, ne? Krebs ist komplex und schwierig, damit umzugehen. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist so, jetzt auch im Kopf damit umzugehen. Aber ich glaube, sie ist auf einem guten Weg.
Soweit die aktuelle Ausgabe von 11KM, der Tagesschau-Podcast, heute mit Larissa Klinker und Viktoria Koopmann. Eine neue Folge finden Sie in gut 3 Stunden überall da, wo es Podcasts gibt und alle bisherigen Ausgaben. Die stehen für Sie auch in der ARD-Audiothek, entweder in der App auf Ihrem Handy oder aber auch online bereit. Und in der ARD-Audiothek finden Sie auch das hier.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Israels Armee hat in der Nacht erneut den Iran angegriffen. Iranische Staatsmedien berichteten von mehreren Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Der israelische Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag gegen den Iran. Die israelische Zivilbevölkerung erwarte nun eine besondere Situation. Es wird mit einem unmittelbaren Raketen- und Drohnenangriff aus der Islamischen Republik gerechnet. In Israel wurde der Ausnahmezustand verhängt. Vielerorts heulten die Luftsirenen. Menschen wurden aufgefordert, Bunker aufzusuchen. Hintergrund der Attacke ist offenbar die Sorge Israels, dass der Iran mit seinem Atomprogramm kurz vor der Entwicklung von Nuklearwaffen stehen könnte.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien ist unklar, wie viele Menschen am Boden ums Leben gekommen sind. Medien berichten von mehreren Toten. An Bord der Boeing 787 hat es nur einen Überlebenden gegeben. Die anderen 241 Insassen kamen ums Leben. Die Air India-Maschine war gestern in Ahmedabad im Westen Indiens gestartet und kurz danach in ein Wohngebiet gestürzt. Sie war auf dem Weg nach London. Auch von Union und SPD gibt es immer mehr Kritik an der Bahn wegen des Wegfalls der Familienreservierung. Unionsfraktionsvize Bilger warnte in der Bild vor einem weiteren Imageverlust des Unternehmens. Bahnreisen müssten familienfreundlich sein, sagte Bilger. Verbraucherschutzministerin Hubig von der SPD hofft, dass die Bahn ihre Pläne noch einmal überdenkt. Die Fahrt zu den Großeltern oder in den Urlaub dürfe nicht an zu hohen Kosten scheitern, so Hubig in den Funke-Zeitungen. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der EM in der Slowakei einen Auftaktsieg gefeiert. Das DFB-Team gewann gegen Slowenien mit 3:0. Aus dem ARD-EM-Team Mara Tellmann.
Mit einem Dreierpack schießt Nick Woltemade die deutschen Junioren zum Auftaktsieg. Vor rund 4000 Zuschauern in Nitra überzeugte das deutsche Team vor allem mit Effizienz. Denn auch die Slowenen hatten Chancen. Die beste Mitte der ersten Halbzeit mit einem Konter. Schlussmann Atubolu hielt die Führung aber fest. In Hälfte 2 passierte nicht mehr viel, außer einem klaren Foul der Slowenen im eigenen Strafraum. Woltemade traf sicher. Am Sonntag heißt der Gegner Tschechien, bevor zum Abschluss der Gruppenphase am kommenden Mittwoch Titelverteidiger England wartet.